Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Gregor Lischka am Mikrofon. Die Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten prägen seit einigen Wochen die Schlagzeilen in Deutschland. Lange hatten sich CSU und CDU gegen strengere Transparenzpflichten gewehrt. Seit der sogenannten Maskenaffäre ist aber wieder Geschwindigkeit in die Sache gekommen. Heute haben sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD auf schärfere Regeln geeinigt. Zu den Einzelheiten erfahren Sie gleich mehr. Geeinigt haben sich heute auch die Agrarministerinnen und Minister von Bund und Ländern, wie die europäische Agrarpolitik in Deutschland zukünftig umgesetzt wird. Auch dazu erhalten Sie hier Informationen. Außerdem, die dritte Corona-Welle nimmt ihren Lauf.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Fallzahlen stark steigen, dass wieder mehr Menschen schwer erkranken, dass Kliniken überlastet werden und dass viele Menschen auch sterben werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Und wenn wir jetzt nicht sofort massiv gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein.
Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnt vor einem baldigen Kollaps des Gesundheitssystems. Im Anschluss folgt dann der Hintergrund, heute mit dem Thema vom Parlament ins Gefängnis, wie die türkische Kurdenpartei HDP unterdrückt wird. Die Nebeneinkünfte von Unionsabgeordneten im Deutschen Bundestag haben sich zu einem wahren Politikum entwickelt. Die SPD und einige Oppositionsparteien forderten schon lange schärfere Regelungen zu Transparenzpflichten von Nebeneinkünften. CDU und CSU hatten sich lange dagegen gesperrt. Heute haben sich die Regierungsparteien aber auf eine neue Regelung einigen können. Caroline Born mit den Einzelheiten.
Die Schlagzeilen über die Union reißen nicht ab, mit immer neuen Vorwürfen in der Masken- und Aserbaidschan-Affäre. Jetzt hat sich die Koalition auf Konsequenzen geeinigt, auf schärfere Regeln für Abgeordnete. Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, betont im Bundestag den Wert von Haltung und Anstand.
Für mich ist das eigentlich selbstverständlich und daher bedarf es auch keiner gesetzlichen Regelung dafür. Leider müssten wir uns eines Besseren belehren lassen.
In einem Eckpunktepapier haben Union und SPD vereinbart, dass Nebeneinkünfte auf Euro und Cent genau veröffentlicht werden sollen, wenn sie eine Summe von 3.000 Euro pro Jahr überschreiten oder pro Monat höher als 1.000 Euro liegen. Derzeit werden Nebeneinkünfte nur in Stufen veröffentlicht, also nicht auf den Betrag genau. Wäre es nach der SPD gegangen, hätten die Nebeneinkünfte auch ab dem ersten Euro beitragsgenau veröffentlicht werden müssen. 120.000 Euro brutto im Jahr beträgt die Abgeordnetendiät. Angesichts dieses Betrags sei es angemessen, dass die Bevölkerung Bescheid wisse, was die Abgeordneten noch nebenher verdienten, so Carsten Schneider, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion.
Wir hätten uns als SPD-Fraktion vorstellen können, dieses transparent zu machen, schon sehr viel früher zu einigen und auch im Bundestag vorzulegen. Das war bisher mit der Unionsfraktion nicht möglich. Ich bedauere sehr, dass das erst jetzt gelingt.
Durchgesetzt hat sich die SPD bei der Anzeige von Unternehmensbeteiligungen. Bisher mussten diese nicht angegeben werden, sofern sie unter 25% lagen. Die Große Koalition will nun, dass diese bereits ab 5% angegeben werden. Das, so Schneider, hätte den Fall des Abgeordneten Marc Hauptmann verhindern können. Dem früheren Abgeordneten, der am heutigen Donnerstag aus der CDU ausgetreten ist, wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass Hauptmann im Zusammenhang mit der Vermittlung von Maskengeschäften Provisionszahlungen erhalten hat, verschleiert in den Gewinn einer von ihm gegründeten Gesellschaft. Für Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, sind das keine Einzelfälle. Sie wirft der Union in der Bundestagsdebatte ein strukturelles Problem vor.
Es reicht. Politiker ihrer Partei machen sich den Staat zur Beute, mitten in der Pandemie. Und es geht längst nicht mehr nur um Transparenz und Offenlegung von Lobbyarbeit. Es geht um das Vertrauen in unsere Demokratie und auch um das Ansehen von Politik insgesamt. Und es geht verdammt nochmal auch um Anstand.
Die Große Koalition plant außerdem, dass Abgeordnete keine Geldspenden mehr annehmen dürfen. Einigen will sich die Koalition demnächst noch auf Veröffentlichungsgrenzen für Parteispenden. Die SPD will, dass der Spender bereits ab 2.000 Euro genannt wird und nicht erst ab 10.000. Offenlegen sollen Abgeordnete nach den Plänen der Koalition auch den Besitz von Aktienoptionen. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor hatte im vergangenen Jahr von einem Unternehmen Aktienoptionen erhalten, im Gegenzug für Lobbytätigkeiten. Eine vernünftige Regelung findet der FDP-Abgeordnete Marco Buschmann aber.
Es gibt nicht nur Aktienoptionen, es gibt auch andere sogenannte Finanzderivate, die sogenannte incentivierende, würden die Fachleute sagen, also Anreizmechanismen auslösen. Und deshalb haben wir Ihnen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nicht nur die Aktienoption regelt, sondern auch andere Derivate wie Future-Kontrakte.
Mehr Transparenz. Die Koalition will dafür nächste Woche einen Entwurf vorlegen, der das Abgeordnetengesetz neu strukturiert.
Die CSU will so schnell wie möglich einen Schlussstrich unter die Maskenaffäre ziehen, in die die zwei Abgeordneten Georg Nüßlein und Alfred Sauter mutmaßlich verstrickt sind. Heute verabschiedete der Vorstand der CSU einen 10-Punkte-Plan, neue Regeln, um solche Fälle in der Partei künftig zu verhindern. Und dann heute Morgen ein Bericht in der Süddeutschen Zeitung. Peter Gauweiler, ein langjähriger Bundestagsabgeordneter der CSU, soll von einem Milliardär etwa 11 Millionen Euro bekommen haben, als Anwaltshonorar, aber wohl in ziemlich politischen Angelegenheiten. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt. Herr Krone, für was genau soll Herr Gauweiler denn so viel Geld bekommen haben?
Also in dem Fall hat die Süddeutsche Zeitung recherchiert, dass Peter Gauweiler als Anwalt rund 11 Millionen Euro Honorar bekommen haben soll. Und zwar vom mehrfachen Milliardär, geschätzt auf 8,6 Milliarden Euro sein Guthaben. August von Fink, ein Milliardär, der in der Schweiz lebt inzwischen. Und zwar soll er dieses Geld bekommen haben in einer Zeit, in der Peter Gauweiler für die CSU im Bundestag saß, also ab 2008. Diese 11 Millionen Euro Honorar waren betitelt als für eine Beratungstätigkeit. Und wofür jetzt genau Peter Gauweiler von Fink beraten haben soll, das ist der SZ nicht bekannt. Aber diese Rechnungen von Gauweiler an von Fink, die hören genau dann auf, als Gauweiler sein Bundestagsmandat niederlegt, nämlich 2015. Jetzt liegt der Verdacht nahe, dass von Fink mit Gauweiler politischen Einfluss nehmen wollten im Bundestag. Denn Fink hat auch mutmaßlich Gutachten von Professoren gezahlt, zum Beispiel das vom Ökonomen Hans-Werner Sinn, nämlich damals als Gauweiler beim Bundesverfassungsgericht gegen die Euro-Rettung der Bundesregierung klagte. Ein Thema, das ganz im Sinne von Fink gewesen sein muss, der schon länger als Euro-Kritiker gilt. Wir haben angefragt bei beiden, Gauweiler und von Fink, von beiden kam heute keine Antwort.
Sie haben es erwähnt, Peter Gauweiler ist seit 2015 nicht mehr im Bundestag. Wofür stand er denn politisch?
Peter Gauweiler stand und steht bis heute für eine harte rechtskonservative Linie und für einen Euroskeptizismus, den man heute in der CSU eigentlich nicht mehr erlebt, 5 Jahre danach. Gauweiler klagte 2012 eben gegen die Euro-Rettung und kämpfte aber gleichzeitig auch für mehr Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union. Gleichzeitig ist er bis heute ein sehr, sehr prominenter Anwalt und mit dieser interessanten Mischung ist er bis heute ein bekanntes Gesicht in der CSU.
Was bedeutet denn der Fall jetzt für die CSU in der jetzigen Lage?
Ja, heute gab es eine Pressekonferenz vom Vorstand Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume. Und die haben heute versucht, den Fall klein zu reden. Schließlich habe Peter Gauweiler ja seit 2015 keine Ämter mehr in der Partei inne. Man wolle der Sache aber trotzdem nachgehen. Und ich würde bestätigen, der Fall Gauweiler also hat jetzt tatsächlich wenig mit der Maskenaffäre oder gar nichts damit zu tun, ist tatsächlich aus einer anderen Zeit. Peter Gauweiler ist jetzt 71, aber der Politiker Peter Gauweiler, der steht bis heute für einen Mythos der CSU, nämlich sowohl sehr starke konservative Meinung zu vertreten und trotzdem ganz nah beim Volk zu sein. Und dieser Mythos, der würde ich sagen, der bröckelt gerade.
Jetzt haben Herr Söder und der CSU-Parteivorstand ja heute einen 10-Punkte-Plan verabschiedet. Sie haben es erwähnt, für mehr Vertrauen in die Politik. Was genau will die Partei damit erreichen? Wie will sie für mehr Transparenz sorgen?
Ja, es soll eine strikte Begrenzung von Nebentätigkeiten geben und ein absolutes Tätigkeitsverbot für bezahlte Interessensvertretung. Also sowas, was jetzt mutmaßlich bei Peter Gauweiler zu verzeichnen war. Auf dem Papier liest sich das auch sehr streng und sehr konsequent, aber es entspricht bestehen natürlich viele Fragezeichen, zum Beispiel eben, was eine anwaltliche Tätigkeit angeht. Die unterliegen ja einer Schweigepflicht. Kann man das überhaupt richtig transparent machen? Diese Compliance-Kommission, die die CSU heute auch einführen möchte, zusammen mit diesem 10-Punkte-Plan, die wird einiges an komplizierter Arbeit vor sich haben.
Tobias Krone, unser Landeskorrespondent in Bayern, vielen Dank. Fast 22.000 gemeldete Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden. Das sind rund 4.000 Fälle mehr als noch vor einer Woche. Das Coronavirus breitet sich weiterhin exponentiell aus. Über Maßnahmen, die diese Dynamik durchbrechen können, wird noch gestritten. Zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Politik weiß Volker Finthammer mehr.
Die dritte Welle nimmt ihren Lauf. Daran scheint kein Zweifel mehr zu bestehen. Aber auch die Verunsicherung der vergangenen Tage, sei es der vorübergehende Impfstopp für AstraZeneca oder die Irritationen über die zusätzlichen Ruhetage an Ostern, sind nicht ohne Wirkung geblieben. Selbst unter den Ministerpräsidenten macht sich bereits eine große Skepsis breit, ob und wie gut die dritte Welle wenigstens noch auszubremsen ist. So erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Morgen im Deutschlandfunk:
Es ist eine Realität, dass zurzeit mit diesen Argumenten, die wir haben und die Fakten, die da sind, wir nicht durchdringen. Das kann sein, dass es in einer Woche anders ist. Es ist leider so, dass mit dem jetzigen Instrumentenkasten diese Pandemie nicht aufgehalten werden kann.
Und auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute beim wöchentlichen Briefing mit RKI-Präsident Lothar Wieler nur den Hinweis im Angebot, dass auch alle staatlich angeordneten Beschränkungen an ihre Grenzen gelangen, wenn die Bürger nicht mehr bereit sind, da mitzumachen und die Abstandsregeln und alle anderen Gebote einzuhalten.
Staatliche Maßnahmen alleine lösen dieses Problem nicht, sondern wir können es nur dann, wenn die allermeisten Bürgerinnen und Bürger, und das tun sie ja bisher, das zeigen übrigens ja auch die Umfragen, wenn wir tatsächlich selbst zu Ostern und drumherum den entscheidenden Unterschied machen. Auch darauf kommt es an.
Spahn spricht von der letzten Etappe eines Marathonlaufs, der zum Ende hin immer schwerer werde, auch weil noch kein durchschlagender Erfolg der Impfkampagne in Sicht ist. Die dritte Welle könnte es nach den Worten von Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, noch einmal in sich haben.
Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Fallzahlen stark steigen, dass wieder mehr Menschen schwer erkranken, dass Kliniken überlastet werden und dass viele Menschen auch sterben werden. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung und wenn wir jetzt nicht sofort massiv gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein.
Während die über 80-Jährigen inzwischen weitgehend geschützt sind, findet die Ausbreitung derzeit besonders stark unter den berufstätigen Altersgruppen, also den unter 65-Jährigen, statt und bei Kindern und Jugendlichen. Die Impfkampagne werde da erst mittelfristig einen Beitrag zum Schutz leisten können, auch wenn im April 15 Millionen Impfdosen nach Deutschland geliefert werden. Deshalb sei es gerade in der bevorstehenden Osterzeit noch einmal wichtig, die Mobilität und die Kontakte zu reduzieren. Treffen sollten nach Möglichkeit nur draußen stattfinden. Die neue Reiseverordnung mit der Testpflicht für alle Reiserückkehrer vor dem Abflug nach Deutschland wird Spahn zufolge erst in der Nacht zum kommenden Dienstag in Kraft treten, um an allen Flughäfen die entsprechenden Vorbereitungen treffen zu können. Generell soll das Testen eine Brücke bauen, um Infektionen frühzeitig zu erkennen. Vor diesem Hintergrund hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans gestern Abend in der ARD die geplanten Öffnungen in seinem Bundesland nach Ostern als einen Modellversuch verteidigt, um durch die umfassenden Tests, die damit einhergehen sollen, auch ein genaues Bild der Entwicklung zu bekommen.
Das Ziel ist es tatsächlich, über einen Anreiz sich testen zu lassen, nämlich vielleicht einmal ein Eis essen zu gehen, auf einem Marktplatz oder Sport zu machen im Verein mit wenigen Personen, sich dann auch negativ eben testen zu lassen und damit dann auch infizierte Menschen rausfiltern zu können, sie in Quarantäne bringen zu können, um neue Covid-Infektionen zu vermeiden.
Sollten die Infektionsraten wie erwartet um die Osterzeit auch im Saarland in die Höhe schießen, werde man aber die entsprechenden Schritte einleiten. Die Verabredungen der Ministerpräsidentenkonferenz würden durch den Modellversuch nicht in Frage gestellt, betonte Hans. Darauf drängt auch Gesundheitsminister Jens Spahn.
Ich appelliere daher an die Länder, die vereinbarte Notbremse beim Überschreiten der Inzidenz von 100 auch konsequent umzusetzen und konsequent anzuwenden, so wie es der gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern vorsieht.
Von einem tatsächlichen Impfstau will Spahn dagegen nicht sprechen. Der Gesundheitsminister appellierte aber an alle Beteiligten, zügig zu impfen. Alle über 70-Jährigen seien jetzt an der Reihe und das könne man flexibel ausnutzen. Der Blick in den Personalausweis sei da schon hinreichend.
Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa wurde von der Corona-Pandemie hart getroffen und auf die Gesundheitskrise folgte in vielen Staaten auch eine enorme Wirtschaftskrise. Hunderttausende Menschen verloren ihre Arbeitsplätze und ganze Branchen liegen am Boden. 750 Milliarden Euro will die EU ihren Mitgliedstaaten über einen Fonds deshalb zur Verfügung stellen, um so deren Wirtschaft wieder anzukurbeln. Gestern noch hatte der Bundestag der Finanzierung zugestimmt, heute folgte der Bundesrat. Jetzt kommt das Vorhaben durch einen Eilantrag vom Bundesverfassungsgericht aber direkt wieder ins Stocken. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Mit der Entscheidung liegt die Zustimmung Deutschlands zum EU-Corona-Hilfsfonds vorerst auf Eis. Und da alle EU-Staaten dem milliardenschweren Fonds zustimmen müssen, hat der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts eine gesamteuropäische Dimension. Eine Gruppe von Professoren rund um den Hamburger Wirtschaftsprofessor und AfD-Mitgründer Bernd Lucke hat beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerden und einen Eilantrag gegen die deutsche Zustimmung zum Fonds eingereicht. Das Verfassungsgericht hat nun entschieden, dass Bundespräsident Steinmeier das Gesetz nicht ausfertigen darf, bis zumindest über den Eilantrag entschieden wurde. Wann mit einer Entscheidung über den Antrag zu rechnen ist, ist derzeit offen. Es ist im Moment auch nicht klar, warum das Bundesverfassungsgericht es für notwendig hielt, Steinmeier explizit zu untersagen, seine Unterschrift unter das deutsche Zustimmungsgesetz zu setzen. Eine solche Anordnung des Bundesverfassungsgerichts ist jedenfalls äußerst ungewöhnlich. Eine Begründung für den Beschluss veröffentlichte das Gericht zunächst nicht. Sie soll später nachgereicht werden. Die Kläger meinen, dass eine gemeinschaftliche Verschuldung auf EU-Ebene nicht zulässig ist und gegen das Grundgesetz verstößt. Die EU, so argumentieren sie, dürfe keine Kredite aufnehmen. Nach den europäischen Verträgen sei die EU vielmehr verpflichtet, ihren Haushalt vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Schulden seien aber keine Eigenmittel, sondern Fremdkapital. Im Übrigen ginge Deutschland, sollte der EU-Corona-Fonds Wirklichkeit werden, unkalkulierbare finanzielle Risiken ein. Weiterer Kritikpunkt der Kläger, wer das Geld anderer Staaten ausgeben dürfe, der neige zu Verschwendung und Ineffizienz. Dies führe letztlich zu einer Vergemeinschaftung der Schulden und damit zu einer Schuldenunion. In Berlin hatte heute nach dem Bundestag auch der Bundesrat dem EU-Hilfsfonds zugestimmt. Die EU-Kommission soll ermächtigt werden, bis zu 750 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen. Etwa die Hälfte des Geldes sollen die EU-Staaten als Zuschüsse bekommen, die andere Hälfte in Form von Krediten. Die Mittel sollen ausschließlich zur Bewältigung der Pandemie verwendet werden dürfen. Die EU-Staaten sollen das Geld später an die Kommission in Brüssel zurückzahlen, die Schulden dann wiederum tilgen will. Die Kommission kann mit der Aufnahme der Kredite und der Auszahlung aber erst beginnen, wenn wirklich alle 27 EU-Staaten den Beschluss ratifiziert haben. Etwas mehr als die Hälfte der EU-Länder hat dies bereits getan.
In Frankreich stieß der Corona-Fonds auf große Zustimmung. Aktuell stecken die Franzosen aber noch tief in der dritten Corona-Welle. Fast doppelt so viele tägliche Neuinfektionen wie in Deutschland und das bei einer kleineren Bevölkerungszahl. Die Bundesregierung hat Frankreich heute daher zu einem Hochinzidenzgebiet erklärt. Was das für Franzosen und Deutsche bedeutet, dazu mehr von Christiane Kess aus Paris.
Außenminister Jean-Yves Le Drian nahm in einem Radiointerview Stellung. Die Realität ist, die Explosion der Pandemie in Deutschland geht schneller voran, als sie gedacht haben. Sie werden also die Corona-Tests bei der Einreise nach Deutschland verstärken, weil sich die Pandemie in Frankreich ausbreitet. Heißt das Kontrollen an den Grenzen mit Frankreich, fragt die Moderatorin. Das heißt mehr stichprobenartige Kontrollen als die es bisher schon gibt, sagt Le Drian. Auf die Nachfrage Nachfrage, ob die Quarantäne obligatorisch wird, antwortet der Außenminister: Keine obligatorische Quarantäne, eine empfohlene Quarantäne. Und der Test ist obligatorisch. Und er darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die Grenzpendler stelle das vor neue Probleme, bestätigte Jean-Yves Le Drian. Aber wir haben einen gemeinsamen Arbeitsstab mit den betroffenen Regionen, um so gut wie möglich anzupassen, dass die Arbeitnehmer, die von einer Seite der Grenze auf die andere wechseln, so wenig wie möglich benachteiligt werden. Aber der Corona-Test wird obligatorisch. Aus Regierungskreisen in Berlin heißt es, Pendler müssten sich nur zweimal die Woche testen lassen. Dafür sollten gegebenenfalls Teststationen in Grenznähe aufgebaut werden. Das östliche Departement Moselle, das an das Saarland und Rheinland-Pfalz grenzt, ist von Berlin schon länger als Hochrisikogebiet eingestuft worden. Das hatte wegen der Testpflicht zu großem Ärger bei Grenzpendlern geführt. Dabei wurden die Regelungen an diesem Stück der deutsch-französischen Grenze schon großzügig gehandhabt, anders als an den Grenzen mit weiteren Ländern, die Deutschland zum Hochrisikogebiet erklärt hat. In Frankreich ist die dritte Corona-Welle in vollem Gange. Über 45.000 Neuinfektionen wurden gemeldet. Landesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 300. In Paris und der umliegenden Region Ile-de-France bei fast 600. In den besonders betroffenen Gebieten hat die Regierung die Maßnahmen nach und nach wieder verschärft. Geschäfte, die nichts für den täglichen Bedarf verkaufen, mussten wieder schließen. Die Unternehmen sollen so viele Mitarbeiter ins Homeoffice schicken wie möglich. Nur in Ausnahmefällen darf man von dort aus in andere Regionen reisen mit einem selbst ausgefüllten Attest. Aber im Umkreis ihrer Wohnung dürfen die Menschen ohne Einschränkungen bis zur Ausgangssperre um 19 Uhr nach draußen. All das geht vielen Experten schon zu weit. Angesichts überlasteter Krankenhäuser plädieren sie für einen harten Lockdown mit weiteren Einschränkungen. Schon zu Beginn des Jahres hatten Wissenschaftler ein konsequenteres Herunterfahren des öffentlichen Lebens empfohlen. Der Präsident und die Regierung hatten sich dennoch dagegen entschieden. Ein Kurs, den Emmanuel Macron jetzt verteidigte. Es war richtig, in Frankreich Ende Januar keinen neuen Lockdown zu verhängen, denn es gab diese Explosion nicht, die alle Pandemiemodelle vorhergesagt haben. Ich kann Ihnen hier versichern, ich habe keine öffentliche Entschuldigung zu leisten, keine Reue und keine negative Bilanz. Wir haben richtig gehandelt. Dennoch bereiten die schnell steigenden Neuinfektionen der Regierung Sorgen. Macron kündigte an, es werde bald neue Maßnahmen geben, ohne Details zu nennen. Im Moment stehen die immer noch offenen Schulen in der Kritik. Massentests an Schülern haben ergeben, dass sich auch dort die Pandemie ausbreitet. Schulschließungen hat die Regierung immer als letztes Mittel im Kampf gegen die Pandemie bezeichnet. Aber auch das ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen.
Christiane Kess berichtete. An die Landwirtschaftspolitik werden immer mehr Ansprüche gestellt. Grüner soll sie werden, bessere Einkommen für die Bauern soll sie bieten und die Preise bei den Verbrauchern, die sollen möglichst stabil und günstig bleiben. Um das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, dafür hat sich die EU im vergangenen Herbst auf einen Reformrahmen geeinigt. Wie die Reformen hier in Deutschland umgesetzt werden, darüber herrschte bis vor kurzem noch Streit zwischen den Landwirtschaftsministerien von Bund und Ländern. Heute konnten sie aber eine Einigung verkünden. Welches Resultat dabei herauskam und was das für die Landwirtschaft und Biodiversität in Deutschland bedeutet, dazu mehr von Ann-Kathrin Büsker.
Ob nun Weinbau in Rheinland-Pfalz, Tierhaltung in Niedersachsen oder Felderwirtschaft in Brandenburg. Die sehr unterschiedlichen Interessen der Bundesländer mussten unter zähem Ringen und bei mehreren bis in die Nacht hineinreichenden Treffen unter einen Hut gebracht werden. Das ist nun gelungen und Wolfram Günther von den Grünen, als sächsischer Agrarminister in diesem Jahr Vorsitzender der gemeinsamen Konferenz, ist damit zufrieden.
Wir konnten mit diesen Kompromissen auch in der Verteilung tatsächlich dazu kommen, dass wir die Bedürfnisse und Besonderheiten aller 16 Bundesländer nicht nur ausführlich diskutiert haben, sondern am Ende auch so berücksichtigt haben, dass alle dem zustimmen konnten.
Künftig sollen 25% der Direktzahlungen für landwirtschaftliche Betriebe an Umweltmaßnahmen gekoppelt werden. Eco-Schemes ist der Fachbegriff dafür. Der Entwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums hatte nur 20% vorgesehen. Darüber hinaus sollen bis 2020 15% der Leistungen aus Direktzahlungen in die zweite Säule der Agrarförderung umgeschichtet werden. In Förderprogramme für nachhaltige und umweltschonende Bewirtschaftung und die ländliche Entwicklung. Hinzu kommen 5% Konditionalitäten, wie zum Beispiel die Brachlegung von Flächen, und 2% an gekoppelten Prämien für Schafe, Ziegen und Mutterkühe. Macht insgesamt
künftig ca. 3,5 Milliarden, die wirklich an Gemeinwohlleistung gebunden sind.
Dies entkoppelt in hohem Maße Förderung von der reinen Fläche und knüpft sie an ökologische Bedingungen. Der Deutsche Bauernverband bezeichnet die Maßnahmen als schmerzhafte Einschnitte. Die Veränderung bedeutet vor allem für den Agrarsektor in Ostdeutschland Einschnitte, da hier viele flächenmäßig große Betriebe liegen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist mit der Einigung zufrieden und lobt die Beschlussfähigkeit der Länder, bedauert aber.
Was nicht enthalten ist, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, sage ich, wo ich auch es bedauere, ganz offen gesagt, ist, dass die Länderagrarministerkonferenz nicht auf eine stärkere Umverteilung gesetzt hat. Von Größtbetrieben auf kleinere Betriebe.
Klöckners Entwurf hatte ursprünglich Betriebe ab einer bestimmten Fläche von der Förderung der ersten Hektare ausnehmen wollen, sowie eine Obergrenze vorgesehen, ab der Förderungen gekürzt werden sollten. Dass dies nicht eingeführt wird, kritisiert die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Aus Sicht des Vorsitzenden Martin Schulz hat die Agrarministerkonferenz es verpasst, den notwendigen Systemwechsel in eine neue Agrarpolitik einzuleiten. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland bezeichnet die Ergebnisse als nicht ausreichend. Die Einigung auf nationaler Ebene geht einer Einigung auf europäischer Ebene voraus. Dort befindet sich das Verfahren zur Reform der Agrarförderung derzeit im sogenannten Trilog, wo zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen von Parlament und Mitgliedstaaten vermittelt werden soll. Das Parlament fordert bei den Direktzahlungen für ökologische Maßnahmen 30%, die Mitgliedstaaten 20. Das deutsche Ziel von 25% müsste im Zweifelsfall angepasst werden. Aus Sicht von Julia Klöckner muss die EU nun zügig liefern.
Denn wir haben auch eine klare Erwartung an Brüssel, dass wir hier auch zu einer Einigung kommen. Denn uns würde nicht nochmal eine zweijährige Übergangszeit weder den Landwirten was bringen, noch dem Umwelt- und Klimaschutz.
Ann-Kathrin Büsker zur Einigung der Deutschen Agrarministerkonferenz. Ein Übereinkommen zwischen Bund und Ländern gab es heute auch zum Thema Hasskriminalität im Internet. Bundestag und Bundesrat haben ein Gesetz verabschiedet, das die Verfolgung strafbarer Inhalte im Netz erleichtern soll. Kai Küstner mit den Einzelheiten.
Hassbotschaften, Vergewaltigungsfantasien, rechtsextreme Hetze. Wer so etwas im Netz verbreitet, kam aus Sicht der Bundesregierung bislang viel zu oft ungeschoren davon. Das soll sich mit der neuen Gesetzgebung ändern. Unter anderem sieht diese vor, dass soziale Netzwerke, also Facebook, Twitter und Co., Nazi-Propaganda, Volksverhetzung oder Mord- und Vergewaltigungsdrohungen künftig nicht mehr nur löschen, sondern sofort dem Bundeskriminalamt melden müssen. Von einer ernsten Bedrohung für unsere Demokratie spricht Justizministerin Christine Lamprecht mit Bezug auf Menschenverachtung, Rassismus, Antisemitismus im Netz. Das müsse gestoppt werden, denn
wir haben leider zu oft erleben müssen, dass aus Hass, dass aus Worten später auch Taten gefolgt sind. Ich erinnere an den Mord an Walter Lübcke.
So die SPD-Politikerin. Ursprünglich hatten Bundesrat und Bundestag dem neuen Gesetz zu Hass und Hetze bereits im Sommer vergangenen Jahres zugestimmt. Dies war jedoch gestoppt worden, weil es Unklarheiten bei der Frage gab, welche Zugriffsrechte die Behörden auf Handydaten der Nutzer bekommen sollen. Die sogenannten Bestandsdaten. Mit dem neuen Gesetz können die Netzanbieter nun verpflichtet werden, auch IP-Adressen herauszugeben. In besonders schweren Fällen auch Passwörter. Im Bundestag stimmten Union und SPD für das Gesetz, AfD und FDP dagegen. Grüne und Linke enthielten sich.
Der Dieselabgasskandal stürzte den Autobauer Volkswagen und sein Tochterunternehmen Audi in eine schwere Krise. Viele Kundinnen und Kunden wendeten sich ab, der Ruf des Unternehmens hat stark gelitten. Denn die Autohersteller hatten manipulierte Software in Dieselfahrzeuge angebaut, um Abgasgrenzwerte zu umgehen. An der Spitze von Audi stand damals Rupert Stadler, den VW-Konzern leitete Martin Winterkorn. Von beiden fordert Volkswagen nun Schadensersatz. Michael Orth berichtet.
Dem früheren VW-Chef Winterkorn wird vorgeworfen, seine Pflichten fahrlässig verletzt zu haben. So habe er als Chef nicht dafür gesorgt, dass die Hintergründe für den Einsatz einer verbotenen Software in Dieselmotoren aufgeklärt wurden. Außerdem habe er nicht dafür gesorgt, dass die Fragen von US-Behörden in diesem Zusammenhang umgehend wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet wurden, heißt es in der Mitteilung des Aufsichtsrats. Dem früheren Audi-Chef Stadler wird vorgeworfen, ebenfalls fahrlässig gehandelt zu haben. Er habe es unterlassen, von Audi entwickelte große Dieselmotoren auf eine verbotene Software untersuchen zu lassen. Von beiden Ex-Chefs fordert Volkswagen Schadensersatz. Eine Summe gibt der Konzern allerdings nicht an. In einer ersten Reaktion hat Winterkorn die Vorwürfe über seine Anwälte zurückgewiesen. Er sei davon überzeugt, alles Erforderliche getan zu haben, um den entstandenen Schaden zu vermeiden oder geringer zu halten, heißt es in einem Schreiben. Volkswagen hat die Vorwürfe gegen Winterkorn, Stadler und weitere Vorstandsmitglieder von einer Rechtsanwaltskanzlei 5 Jahre lang prüfen lassen. Dabei seien 1,6 Millionen relevante Daten identifiziert worden, teilte das Unternehmen mit. Auch Akten der Staatsanwaltschaft und von US-Behörden seien gesichtet worden. Der Dieselskandal hat den Konzern bis heute mehr als 32 Milliarden Euro gekostet.
Michael Orth berichtete. Das waren die Informationen am Abend. Wir berichteten unter anderem über die Einigung der Agrarminister von Bund und Ländern. Hören Sie gleich nach den Nachrichten dazu noch einen Kommentar. Bis hierhin am Mikrofon war Gregor Lischka.